Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
In dieser Woche machen wir morgens aber noch was anderes, zusammen mit Ricarda Vulpius, Osteuropa und Ostmitteleuropa Historikerin an der Universität Münster, stellen wir Ihnen dieses Land vor, die Ukraine, das geografisch so nah ist und vielen doch irgendwie vom Wissen her so fern. Wir stellen einzelne Orte vor, jeden Tag ein. Und heute, finde ich, haben wir uns auf gewisse Weise einen besonders heiklen ausgesucht. Aber erstmal schönen guten Morgen, Frau Vulpius.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Jalta ist dieser Ort. Jedem klingeln da die Ohren wegen 1945 der Konferenz, aber lassen Sie uns über die später reden. Zunächst mal ist ja Jalta auch ganz aktuell ein umstrittenes Gebiet, südlichste Stadt der Ukraine. Aus ukrainischer Sicht ist aber auf der Krim, also aus russischer Sicht, gar nicht Ukraine. Wenn wir jetzt mal ins historische Grundbuch gucken, wer war da eigentlich zuerst da?
Wie immer in Europa, die Griechen. Aber das wusste schon Goethe, der sein Iphigenie-Drama auf Tauris spielen ließ, also der heutigen Krim. Aber danach folgte so ziemlich alles, was die europäische Geschichte so zu bieten hat. Also die römische Welt, die Steppenvölker Eurasiens, die italienischen Seerepubliken, Byzanz und viele andere.
Aber wie kam die Krim und damit eben auch Jalta, der Ort, über den wir jetzt sprechen, dann zu Russland?
Katharina II. Annektierte die Krim. Das war Ende des 18. Jahrhunderts, genau 1783. Und damit gehörte die Krim nur für einen verhältnismäßig kurzen Teil seiner Geschichte zu Russland. Viel, viel länger währten die Herrschaftszeiten der Krim-Tataren. Die waren ja seit dem 14. Jahrhundert als Vasallen des Osmanischen Reiches auf der Krim und haben wunderbare Bauwerke hinterlassen, wie da den Khan-Palast von Bachtschissaray. Das finde ich immer wieder wichtig zu betonen, wenn es heißt, die Krim ist russisch. In erster Linie muss man sagen, die Krim ist krimtatarisch.
Es war ja eine Weile relativ einfach, nämlich zu Zeiten der UdSSR. Da war das einfach ein Teil der Sowjetunion. Wofür steht denn Jalta, diese Stadt, am ehesten noch in der Erinnerung ehemaliger Sowjetbürger und Bürgerinnen?
Der Historiker Karl Schlögel hat den Begriff der Roten Riviera eingebracht. Es bezeichnet den Zustand vor allen Dingen im 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es war der Modekurort schlechthin. Hier bauten sich alle, die auf was hielten, ihre Paläste, der russische Adel, wohlhabende Bürger. Und auch der Schriftsteller Anton Tschechow ließ sich hier nieder. Und Jalta war der Anlaufpunkt für in- und ausländische Touristen. Das lag nicht zuletzt an dem idealen Klima oder liegt bis heute an diesem schönen Klima. Die Berge schützen vor nördlichen Winden und im Sommer lindert das Schwarze Meer die Hitze. Aber es hat auch einiges zu bieten. Es gibt einen wunderbaren botanischen Garten und viele Sowjetbürger erinnern sich an die rote Krimrose, die unter anderem dort in diesem botanischen Garten wächst und sehr, sehr beliebt ist für das Rosenöl. Das Rosenöl ist neben dem Krimsekt das kostbarste Exportgut der Krim.
Jetzt haben wir über die Griechen geredet, die alten Griechen, über die Sowjets und noch ein paar andere. Aber was bedeutet die Stadt Jalta denn eigentlich heutzutage und auch historisch gesehen für die Ukrainer?
Jalta ist längst eine Chiffre geworden. Der Name steht, wie Sie schon eingangs sagten, für die Konferenz von Jalta im Februar 1945, als sich damals die alliierten Staatschefs Roosevelt, Churchill und Stalin in der Sommerresidenz des letzten Zaren trafen. Das ist dieser Livadia-Palast hoch über dem Meer. Und in Jalta wurde nicht nur über die Aufteilung Deutschlands gesprochen. Vor allem, und das ist das, worauf Sie anspielen, woran natürlich auch die Ukrainer heute denken, vor allem wurde Ost-Mitteleuropa in Einflusssphären der Großmächte aufgeteilt. Die Großen entschieden über die Köpfe der Kleinen hinweg. Und das ist genau das Denken, was wir bei Wladimir Putin beobachten, wo er die Welt wieder hin zurückführen möchte. Er möchte, im Grunde kann man sagen, von der Schlussakte von Helsinki, wo die territoriale Unversehrtheit und die Achtung der Souveränität von allen Ländern festgemacht wurde, er möchte diese Welt zurück nach Jalta führen.
Nehmen wir mal jetzt, das ist übrigens leider doch schon das letzte Gespräch, das wir beide heute miteinander führen. Ich war gestern übermütig und habe noch zwei angekündigt. Wir hören jetzt mit Jalta auf, aber nehmen wir mal an, es gäbe keinen Krieg. Alles wäre völlig frei, einschließlich der kompletten Krim. Ich bin noch nie in der Ukraine gewesen und möchte einen Ort außer Kiew sehen. Ich sage mal, Kiew ist der wahrscheinlichste Ankunftsort mit dem Zug und auch mit dem Flugzeug. Und ich habe einen Tag Zeit. Da sagen Sie als Historikerin und vielgereiste Frau, das ist Unsinn, machen Sie es nicht. Aber solche Situationen gibt es ja. Wenn ich all das, worüber wir diese Woche gesprochen haben, möglichst auf einmal sehen will und verstehen, wo sollte ich hin?
Na, Kiew und Lemberg, das sind die absolut ersten Anlaufstationen. Das muss man festhalten. Es gibt viele Städte, die wir jetzt nicht behandelt haben. Dazu gehört Poltawa und ganz wichtig Kharkiv. Kharkiv haben wir ausgelassen. Aber auch Dnipro, wo bis heute ein wichtiges jüdisches Zentrum ist. Also da blutet mir das Herz, dass wir viele Städte auslassen mussten.
Dann mache ich jetzt mal was, wofür man mich, aber ich nehme es auf mich, hassen wird. Wir könnten das ja irgendwann fortsetzen. Ich meine, wir müssen ja nicht 5 machen, außerdem kriegen wir notfalls auch noch 5 zusammen. Vielleicht kommen wir dazu, vielleicht können wir uns sogar in Friedenszeiten darüber wieder unterhalten. Dann kann man das auch, kann man das ein bisschen als Reisetipp auch nehmen, was Sie uns erzählen. Denn teilweise hat es sich so angehört, sobald das rein Historische wir auch mal verlassen haben. Das war Ricarda Vulpius. Sie ist Professorin für osteuropäische und ostmitteleuropäische Geschichte an der Uni Münster und Gründungsmitglied der Deutsch-Ukrainischen Historikerkommission. Sie können alle 5 Gespräche, die wir mit ihr gehört haben. Die wir vielleicht noch führen, natürlich nicht, logischerweise, aber die wir schon geführt haben, in der DLF-Audiothek und unter deutschlandfunkkultur.de im Internet finden. Und Frau Vulpius, ich danke Ihnen nicht nur für heute, sondern für all diese Gespräche. Herzlichen Dank an dieser Stelle.
Ihnen auch, vielen Dank.